Es ist gegen 3 Uhr in der Nacht, irgendwo auf dem Roten Meer, weit weg von der ägyptischen Küste. Die See ist ziemlich rau und da sind Windböen, die fegen mit bis zu 60 Stundenkilometern übers Wasser. Die Sea Story kämpft sich durch die Wellen. Die Sea Story ist eins der wenigen Schiffe, das in dieser Nacht überhaupt in der Gegend unterwegs ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die ägyptische Wetterbehörde am Vortag eine Unwetterwarnung rausgegeben hat. Deswegen haben die meisten Kapitäne entschieden, ihre Yachten in windgeschützten Buchten zu parken. Aber der Kapitän der Sea Story, der hat das nicht gemacht. Der hält einfach weiter Kurs auf das Ataya-Riff. Das ist ihr geplanter Tauchplatz für den nächsten Morgen. An Bord sind 45 Personen. Die meisten schlafen, während die Yacht durch die Wellen schlingert. Wie ein Pendel neigt sie sich von der einen Seite zur anderen Seite. Immer hin und her. Und dann kippt sie um. Ich bin Tina Kaiser und ihr hört Der Untergang der Sea Story. Das ist die 2. Folge. Kabine 12. Als das Schiff kentert, liegt Danilo in seiner Kabine und schläft.
Also das Schiff ist halt so schnell umgekippt auf 90 Grad, dass Matthias nicht nur aus dem Bett gekullert ist, sondern halt direkt an die Wand auf mein Bett geschleudert wurde.
Danilo teilt sich die Kabine mit Matthias Bayer aus München. Die beiden haben sich erst an Bord kennengelernt.
Ja, ich habe nur noch quasi 3 Sekunden, bevor ich dann auf der Seite von Danilo lag, einfach nur so ein riesen Rumpeln gehört. Also so ein, ja, wie wenn alles auf eine Seite fliegt. Tauchflaschen bis jegliches Equipment, alle Tische, alle auf eine Seite.
Matthias erzählt das ganz schön nüchtern hier. Vielleicht liegt es an seinem Beruf. Er ist Ingenieur. Ein paar Sekunden hört er noch die Sirene und dann nichts mehr. Die beiden liegen also im Dunkeln und versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und wo sie überhaupt sind. Der Danilo sucht dann nach seinem Handy und versucht Licht zu machen, aber er findet das Handy nicht.
Also ich habe so Dinge versucht zu ertasten und es war keine Chance, da überhaupt irgendwas zu finden.
Es dauert etwas, bis die beiden checken, wieso nichts mehr da ist, wo es vorher war. Und wieso Matthias aus seinem Bett geschleudert wird. Damit es euch leichter fällt, euch das vorzustellen, wir haben in den Shownotes ein Modell der Sea Story verlinkt. Dort könnt ihr euch das angucken. Oder schaut in den Stern-Instagram-Kanal. Das Schiff ist auf seine rechte Seite gekippt. Die Kabine von Matthias und Danilo liegt aber auf der anderen Seite. Die zeigt jetzt also Richtung Himmel. Für die beiden in der Kabine bedeutet das, die Außenwand mit den Fenstern ist jetzt über ihnen und die Tür zum Gang unter ihnen. Die tasten dann so rum. Und dann finden sie die Tür tatsächlich auch, aber sie können sie nicht öffnen.
Wir lagen quasi auf der Tür drauf oder an der Wand neben der Tür. Und da ist natürlich einmal von Matratzen bis mein Koffer oder mein Rucksack, der natürlich auch im Raum war, es hat einfach einmal alles drauf geflogen.
Die Tür ist also verschüttet unter Gepäck und Möbeln. Und das bedeutet, Danilo und Matthias sind eingesperrt in ihrer Kabine in dem gekenterten Schiff.
Also es war ich nach 5 Sekunden Überlebenskampf. Also für mich war dann schon klar, okay, wir haben jetzt nicht ein kleines Problem oder ein größeres Problem, sondern ein Riesenproblem.
In diesem Moment treffen sie eine Entscheidung. Sie geben die Sache mit der Tür auf. Stattdessen setzen sie alles auf eine andere Karte. Sie wollen über die Fenster nach draußen. Aber an die Fenster im Schlafzimmer kommen sie nicht ran. Keine Chance. Die sind locker 4 Meter über ihnen. Stattdessen haben sie eine andere Idee. Sie versuchen es übers Bad. Und sie hangeln sich dann von dem Türrahmen des Bads langsam über die Dusche bis zum Fenster. In ihrem Bad sind wie überall auf dem Deck große Panoramafenster. Die kann man aber leider nicht öffnen. Es gibt allerdings innerhalb der Panoramascheiben Luken. Die kann man aufmachen. Für Frischluft. Die sind aber mini.
Oh, das Fenster im Bad war halt auch nur so ein kleines Bullauge, das man so mit 2 Drehnippeln öffnen konnte. Und also deshalb war es nicht möglich, einfach rauszuklettern durch das Fenster, weil das Fenster zu klein war.
Danilo und Matthias sitzen in der Falle. Ihre einzige Chance ist jetzt, die ganze Panoramascheibe zu zerschmettern.
Also da haben wir versucht mit Kachen von Klobürste oder alles, was halt rumlag, versucht die, die Scheibe oben einzuschlagen. Aber ja, das muss ja auch ein bisschen standhalten. Ne? Dementsprechend war das alles ein bisschen nutzlos.
Sie versuchen, mit Füßen und Fäusten diese Scheibe einzuschlagen. Klappt nicht. Und dann hören sie aus dem Schiffsinnern Hilfeschreie. Und noch was anderes. Ein immer lauter werdendes Gluckern.
Während wir im Bad waren, hat das angefangen irgendwie, dass die Kabine dann mit Wasser geflutet wurde. Dass dann Wasser langsam, aber sicher in unsere Kabine gelaufen ist.
Die Yacht liegt auf der Seite und bewegt sich mit den Wellen auf und ab. Manchmal ist der Winkel so, dass Matthias und Danilo draußen etwas sehen können.
Nach einer Zeit haben wir dann so andere Menschen auf der Wasseroberfläche gesehen. Das waren dann halt Gäste vom Schiff, die dann in einem Schlauchboot waren.
Ich stelle mir das so schrecklich vor. Da klemmen die beiden in der Duschkabine im Dunkeln am Fenster. Ein Großteil der Kabine ist schon geflutet und das Wasser, das steigt ja immer weiter. Sie können sich also ausrechnen, wenn das so weitergeht, dann haben sie bald nur noch wenige Zentimeter Luft zum Atmen. Und dann sehen sie durchs Fenster, wie es andere rausgeschafft haben und wieder ein Schlauchboot hin und her fährt und die Menschen aufsammelt. Und Daniel und Matthias, die hängen ja an dieser Fensterluke und die schreien jetzt raus. Und tatsächlich hört sie jemand, ein Mitglied der Crew.
Dann haben wir aber eben halt auch gemerkt, es hat auch jemand von außen versucht, die mit der Faust und alles das Fenster zu durchbrechen, aber keine Chance. Also es ging einfach nicht. Man hätte halt wirklich einen Hammer oder irgendwas gebraucht, um es zu zerschlagen.
Danilo fleht den Mann an, dass er zurückkommen soll mit einem Werkzeug, mit irgendwas.
Holt uns hier raus. Das Wasser steigt und wir sterben hier drin. Und wir wussten, dass es halt so eine Sache von ein paar Minuten sein würde, weil das Wasser stieg dann halt auch immer schneller.
Aber der Mann kommt nicht zurück.
Und dann habe ich halt gesehen, wie sich das Rettungsboot so langsam von uns entfernt hat. Da war mein Gedanke schon so, oh Gott, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt das Letzte ist, was ich in meinem Leben sehen werde.
Also auf einmal waren da halt Köpfe und Hände und Rufe. Also und auf einmal waren halt die Menschen und die Schreie da, die ich irgendwie vorher so vermisst habe.
Das ist Lisa, die kennt ihr schon aus Folge 1. Die hat in der Nacht draußen auf dem obersten Deck geschlafen, als das Boot gekippt ist. Und dann hat sie sich ja auf dieser schwimmende Holzliege gerettet. Da treibt sie jetzt. Und sie glaubt, sie ist die einzige Überlebende, bis sie dann in der Dunkelheit Menschen wahrnimmt. Was Danilo und Matthias nur schemenhaft vom Badezimmerfenster aus sehen können, kriegt sie aus nächster Nähe mit. Auch sie sieht das motorisierte Schlauchboot. Das ist eins von diesen Zodiacs, also eins von denen, was am Abend davor von Bord gegangen ist. Und der Skipper, der steuert jetzt die Leute an und zieht sie nach und nach in das wabblige Schlauchboot. Es ist aber gar nicht so leicht, die Menschen zu finden, weil diese Rettungswesten, die sie anhaben, die haben zwar Lampen, aber viele der Lampen sind kaputt. Deswegen ist es richtig schwer, die Menschen in den Wellen zu erkennen. Lisa sieht aber noch etwas anderes im Wasser. Eine Rettungsinsel. Am Vortag gab es so eine Art Sicherheitsbriefing. Und einer der Tauchguides hat erklärt, dass es zwei Rettungsinseln an Bord gibt. Die sind am Schiff angebracht in so weißen Plastikkapseln. Wenn sie im Wasser sind, sollen sie automatisch aufgehen. Das ist internationaler Standard. Eigentlich.
Die war halt irgendwie wie so zugeknotet mit so dicken Seilen. Und ich habe da dran rumgewackelt und versucht, irgendwie diese Knoten aufzukriegen und habe noch gedacht, sie haben uns gesagt, dass es diese Rettungsinseln gibt. Aber sie hätten uns mal sagen können, wenn man die aufmacht. Ich wusste einfach überhaupt nicht, wie kriege ich das denn jetzt auf? Jetzt habe ich hier schon eine Rettungsinsel, die uns retten soll und es scheitert daran, dass ich sie nicht öffnen kann.
Lisa kriegt den Knoten an der Rettungsinsel dann aber doch auf und klettert rein. Ihr müsst euch das wie ein aufblasbares Zelt vorstellen oder wie ein rundes Planschbecken mit Dach drauf. Oben spitz und geschlossen, an den Seiten gibt es Luftringe. Und der Boden, der ist aus Gummi. Es gibt zwei Eingänge mit Reißverschlüssen. Die Rettungsinsel hat etwa einen Durchmesser von 3 Metern. Nach und nach bringt das Schlauchboot immer mehr Leute in Lisas Insel. Irgendwann kommt es dann nicht mehr. In der Rettungsinsel sitzen jetzt 15 Personen. Lisas Freundin Sarah, mit der sie die Reise gebucht hat, ist leider nicht dabei. Auch ein Mann aus der Slowakei fehlt. Seine Frau und sein 16-jähriger Sohn, der heißt Andrew, die sitzen mit Lisa in der Rettungsinsel. Andrew erzählt, dass sein Vater immer noch im Schiff eingesperrt ist, in seiner Kabine. Sie haben versucht, ihn zu befreien, aber es hat nicht geklappt.
Und ich erinnere mich daran, dass Andrew gesagt hat, my dad is still in his cabin. Und man hat denen die Verzweiflung schon angesehen.
Die Slowaken flehen die Crew an, die sollen den Vater retten, die sollen zurück zum Schiff. Aber die Crew, die wirkt total hilflos. Und die Rettungsinsel, die treibt jetzt ab. Dass das ein Problem ist, versteht Lisa im ersten Moment nicht. Und die Crew versteht es offenbar auch nicht. Und klar, ich habe es im ersten Moment auch nicht verstanden. Das hat möglicherweise mit einem Irrglauben zu tun, den der Hollywood-Film Titanic in die Welt gesetzt hat. Der lautet nämlich, nix wie weg vom untergehenden Schiff. Sonst reißt es dich mit seinem Sog in die Tiefe. Wir haben für diese Recherche mit echt vielen Experten für Schiffssicherheit gesprochen und wissen inzwischen, das ist Unsinn. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Bleibt so lange wie möglich in der Nähe des Schiffs, sonst werdet ihr womöglich nicht gefunden. Besonders, wenn ein Unglück in der Nacht passiert. Die meisten Schiffe sinken nämlich gar nicht schnell. Auch die Sea Story nicht. Sie läuft zwar langsam voll Wasser, aber trotzdem treibt sie auch danach noch an der Oberfläche. Das hat mit ihrer Bauweise zu tun. Sie ist aus Holz gebaut, hat also eine Menge natürlichen Auftrieb. Am Unglücksort scheint das niemand zu wissen. Sonst hätte die Crew wahrscheinlich versucht, die Rettungsinsel am Wrack festzubinden. Im Innern der Insel liegt sogar ein Seil, genau für solche Momente. Aber keiner benutzt es. Stattdessen zieht die Strömung die Rettungsinsel jetzt in die Dunkelheit. Weg vom Schiff. Lisa schätzt, dass seit dem Unfall gerade mal 20 Minuten vergangen sind. Ich finde, das ist nicht viel Zeit, um 45 Personen zu retten. Mit dem Zeitablauf ist sie sich einigermaßen sicher. Drei Leute in der Rettungsinsel haben nämlich ein Handy dabei. Und damit eine Uhrzeit.
Die Spanierin, die hat versucht, mit ihrem Handy den Notruf zu wählen. Genau. Auf ihrem Handy steht, das war 3.07 Uhr.
Aber sie kriegt kein Signal. Kurze Zeit später hat dann ein anderes Besatzungsmitglied Glück. Sein Anruf geht durch.
Also er hat halt Arabisch gesprochen und saß neben mir in dem Ausgang von der Rettungsinsel. Und ich habe versucht, so ein bisschen mitzuhören. Ich spreche jetzt nicht gut Arabisch, aber ich habe so ein bisschen geübt vorher schon, weil ich einfach die Sprache interessant fand und habe auch einen Arabischkurs gemacht und konnte zumindest hören, dass er Zahlen sagt. Also er hat mit jemandem gesprochen und dann immer wieder Nummern wiederholt.
Was das für Zahlen sind, das hat Lisa nicht verstanden. Vielleicht die Koordinaten des Schiffs, keine Ahnung. Jedenfalls telefoniert er ziemlich lang. Sie schätzt so ungefähr 5 Minuten. Als er auflegt, sagt sie den anderen sofort Bescheid.
Und ich habe dann so nach drinnen gesagt, so alles gut, er hat gerade Hilfe gerufen. Und dann hat jemand gefragt, wen hast du denn angerufen? Und dann sagt er den Manager. Und dann habe ich noch gedacht, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, er hat halt irgendwie einen Notruf gerufen und war dann auch so, du hast jetzt 5 Minuten mit dem Manager gesprochen.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier 3 Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Hilfe kommt erstmal keine. Und sie können auch keine mehr rufen, denn jetzt funktionieren alle 3 Handys nicht mehr. Die Rettungsinsel driftet immer weiter ab, durch Wind und Wellen, immer weiter weg vom Land, hinaus aufs offene Meer. Ohne Licht, ohne Funk, ohne Trinkwasser. Denn auch das fehlt auf der Rettungsinsel.
Wir hatten alle schon echt ziemlich Angst, dass uns keiner findet und dass wir für immer in dieser Rettungsinsel irgendwie bleiben werden.
Und als ob das nicht genug wäre, müssen sie sich auch noch ständig übergeben. So seekrank sind sie. Wir haben mit anderen Leuten gesprochen, die auf Lisas Rettungsinsel waren Fast alle sagen, dass sie die endlosen Stunden in der Rettungsinsel als viel schlimmer empfunden haben als die Flucht aus dem Schiff. Weil sie auf der Insel nichts anderes tun können als warten und weil sie nicht wissen, ob überhaupt jemand nach ihnen sucht und weil die Zeit gegen sie spielt. Lisa rechnet sich aus, wie lange sie alle durchhalten, bis sie verdurstet sind. Ohne Wasser? 2 Tage vielleicht?
Hi,
hallo.
Tina,
hallo. Ach so, ja, stimmt, jetzt sind wir doch voll schneller
gefahren. Genau, weil ich war hier, deswegen muss ich jetzt mit dem Koffer noch rumlaufen.
Es ist Montag, der 9. Dezember 2024. Genau 2 Wochen also, nachdem die Sea Story gekentert ist. Wir treffen Danilo, Matthias und Lisa das erste Mal. Wir, das sind mein Kollege Marc Neller und ich. Es ist unsere gemeinsame Recherche. Dass die mal ein Podcast wird, das ist uns da noch nicht klar. Also sorry für die Tonqualität. Das Gespräch habe ich einfach nur mit meinem Handy aufgenommen. Wir treffen uns in der Stern-Redaktion in Hamburg. Ich hole die 3 in der Tiefgarage ab. Matthias kommt in einem SUV, so eine riesige Karre mit Münchner Kennzeichen.
Seid ihr jetzt aus München gekommen? Oder ist das ein Mietwagen?
Nee, der Matthias ist aus München gekommen, aber der ist gestern...
Matthias hat einen ganz schönen Aufriss veranstaltet, um uns in Hamburg zu treffen. Erst ist er gestern von München nach Dortmund, um Lisa abzuholen. Und dann heute weiter mit ihr nach Hamburg. Für die Tour musste er sich erstmal ein Auto besorgen. Die Schlüssel für sein Auto liegen ja auf dem Grund des Roten Meers. Seine Chefs haben ihm spontan mit einem Firmenwagen ausgeholfen. Matthias arbeitet nämlich bei einem deutschen Autokonzern. Eigentlich soll er dort unter Hochdruck Batterien für neue E-Autos entwickeln. Stattdessen ist er jetzt hier. Wir fahren mit dem Aufzug hoch in die 2. Etage. Da wartet Marc schon im Konferenzraum auf uns.
So, super, wir haben es gefunden. Ja, ja. Tada, alle gefunden.
Hallo.
Und den Raum auch gefunden.
Hi, ich bin Marc.
Wir setzen uns an den Tisch und ich denke mir, krass, wie ungewöhnlich ist dieses Treffen hier gerade. Danilo, Matthias und Lisa haben gerade mit viel Glück ein Schiffsunglück überlebt. Sie sind erst ein paar Tage zurück in Deutschland, die haben gerade ihre Familien und Freunde in die Arme geschlossen und sie sind ja auch alle noch krankgeschrieben. Ich glaube, niemand wäre in der Situation in der Lage, gleich wieder zur Arbeit zu gehen. So ziemlich jedes Medium in Deutschland hätte jetzt gerne ein Interview mit ihnen. Mit den deutschen Überlebenden der Sea-Story-Katastrophe. Haben sie abgelehnt. Trotzdem sitzen sie jetzt vor uns. Das hat mit einer großen Recherche zu tun, die Marc und ich vor kurzem veröffentlicht haben. Das war nur wenige Tage vor dem Untergang der Sea-Story. Und darin ging es um verunglückte Tauchsafari-Schiffe in Ägypten.
Also sozusagen der Zustand des Bootes ist, glaube ich, ein Aspekt von möglicher Fahrlässigkeit.
Das ist jetzt der Moment, in dem ich euch Marc vorstelle. Marc Neller. Wir haben in den letzten Jahren ein paar große Recherchen zusammen gemacht. Manche in großen Teams, andere zu zweit. Marc leitet beim Stern das Ressort für investigative Recherchen. Er hat viel Erfahrung und er ist extrem gut organisiert und hat den Überblick, wenn es unübersichtlich wird. Und außerdem ist Marc auch Hobbytaucher, wie ich. Er beobachtet das Geschäft mit den Tauchsafaris schon lange. Schon vor Jahren ist ihm aufgefallen, dass im Roten Meer ganz schön viele Tauchsafarischiffe untergehen. Und zwar mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Dazu haben wir auch schon Artikel veröffentlicht. Insofern haben wir 5, die wir hier sitzen, schon mal 1 gemeinsam. Wir haben alle große Zweifel, ob der Untergang der Sea Story wirklich nur ein tragisches Unglück war. Die ägyptischen Behörden geben noch am Tag des Unglücks eine einfache Erklärung für den Unfall. Angeblich hat eine Riesenwelle die Sea Story umgeworfen. So berichten es auch Medien in aller Welt, wie zum Beispiel diese Reporterin der BBC.
They said that the boat was hit by a very, very big wave.
Lisa, Matthias und Danilo sind skeptisch, was diese Version angeht. Sie kommen nämlich gerade von einem Treffen mit einem Professor in Hamburg. Der heißt Stefan Krüger. Und er gilt als einer der Top-Experten für Schiffssicherheit in Deutschland. Eine Sache hat Krüger ihnen direkt sagen können. Monsterwellen, die gab es in der Unfallnacht nicht. Ihr denkt euch jetzt vielleicht Monsterwelle? Das klingt so nach Clickbait und irren Internetvideos. Für Experten ist das aber eine ziemlich echte und ernste Kategorie. Das sind einzelne Wellen, die sehr viel höher als die anderen Wellen in der Umgebung werden und die dabei ganze Schiffe verschlingen können. Im Roten Meer in der Unfallnacht? Nee, Fehlanzeige.
Also wir können jetzt sagen, sie waren maximal irgendwie so 1,50 Meter bis 2 Meter hoch, weil der Prof gerade erzählt hat. Ne? Die haben eine Wetteraufzeichnung und der konnte uns halt sagen, wenn sie...
Mit Professor Krüger werden wir noch sprechen. So viel vorweg. Auch ihn wird die Sea-Story noch ziemlich beschäftigen. Krüger sagt den dreien ganz klar, statistisch gesehen können zwar einzelne Wellen höher sein, aber in der Unfallnacht gab es definitiv keine Monsterwelle. Die Sea-Story war ungefähr 14 Meter hoch. Wie kann das also sein, dass eine offenbar gar nicht so große Welle ein so großes Schiff einfach umwirft? Auch dazu hat der Professor eine eigene Theorie. Der Kapitän hätte das Schiff anders steuern sollen, glaubt er.
Der ist halt so gefahren, dass die Wellen von hinten kamen und das Boot quasi geschoben haben.
Lisa versucht uns das so zu erklären, wie es der Professor ihnen vorher erklärt hat. Inzwischen kennen wir ein Modell dazu. Ist trotzdem nicht so einfach. Also, der Kapitän soll das Schiff offenbar so gesteuert haben, dass die Wellen von hinten auf das Schiff trafen. Das hätte er aber bei dem Wetter auf keinen Fall tun sollen, sagt der Professor. Krügers Daten zeigen nämlich, die Wellen sind in dieser Nacht so lang, dass sie das komplette Schiff auf ihren Wellenberg heben können. Der Rumpf läge also nicht mehr tief im Wasser. Und wenn man Pech hat, dann könnte das Schiff eben zur Seite umkippen. Okay, was heißt das jetzt? Der Kapitän wusste also möglicherweise nicht, was er tut. Als wir das hören, gucken Marco und ich uns an. Und ich bin mir sicher, er denkt an dasselbe wie ich. An diese E-Mail.
Sehr geehrter Herr Neller, ich melde mich heute bei Ihnen, um Ihnen weitere Insider-Informationen zu dem Unglück zu geben. Ich möchte, dass mein Name nirgendwo genannt wird, da dies für mich ansonsten Konsequenzen haben
diese
kann.
Diese E-Mail hat Mark 2 Tage nach dem Unglück der Sea-Story bekommen. Von einem Absender, den wir nicht kennen.
Das Unglück hätte vermieden werden können. Der Captain auf der Sea-Story war dort das erste Mal und wollte seinen Job nicht verlieren. Es war allen Unternehmern bekannt, dass schlechtes Wetter kommt.
Der Absender schreibt auch noch was darüber, wie sich der Schiffsbesitzer der Sea-Story angeblich nach dem Unglück verhalten hat.
Am Morgen wurde der Inhaber gefragt, ob es sein Schiff sei, und dieser sagte, dass er es noch nicht wüsste. Am Mittag dann war er nicht mehr zu erreichen. Alle gehen davon aus, dass er das Land verlassen hat.
Oha, der Schiffseigner soll einen ungeübten Kapitän auf die Brücke gestellt haben? Trotz Schlechtwetterwarnung? Wenn das stimmt, was der Absender schreibt, dann wäre der Schiffseigner womöglich mitschuld am Tod von 11 Menschen. Danilo, Matthias und Lisa erzählen wir in Hamburg aber erstmal nichts von dieser Mail. Wir haben keine Ahnung, ob stimmt, was in der E-Mail steht. Und falls es stimmt, müssen wir den Absender natürlich auch als Informanten schützen. Ich kann das nicht so richtig glauben, weil ganz ehrlich, das wäre ja völlig bescheuert. Wer setzt das Leben seiner Kunden aufs Spiel, sein Schiff und auch sein Vermögen? Die Sea-Story hat angeblich rund 2 Millionen Euro gekostet. Über den Schiffsbesitzer wissen wir schon ein bisschen was. Bei unseren vorherigen Recherchen haben wir uns nämlich ein Schiffsunglück ziemlich genau angesehen. Eine Frau aus Bielefeld ist dabei gestorben. Das Tauchsafari-Schiff war im Februar 2024 nachts in Brand geraten und untergegangen. Es hieß Sea Legend und gehörte demselben Anbieter wie die Sea Story. Und der Besitzer beider Schiffe heißt Ali Aref. Viel findet man nicht über ihn im Internet. Immerhin hat er ein Instagram- und ein Facebook-Profil. Er ist Ägypter, Ende 40, dünner Schnauzer, bisschen untersetzt. Hat 2 erwachsene Söhne, raucht offenbar Shisha und postet Fotos von sich in Mekka. Und ich habe auch schon mal mit ihm gesprochen. Das war ein halbes Jahr vor dem Unglück der Sea Story. Ich habe ihn angerufen, weil ich wissen wollte, was er zur abgebrannten Sea Legend zu sagen hat, auf der die deutsche Urlauberin gestorben ist. Seine Antwort in unserem Telefonat damals?
We believe if God want to give me more money, he give me. If he want to take, he will take.
Allah gibt und Allah nimmt. Für mich klingt das wie, da kann man nichts machen. Nicht meine Schuld. Und immerhin, er habe ja noch 3 Schiffe übrig. Die Sea Story und 2 andere. Seinem Geschäft habe der Unfall der Sea Legend jedenfalls nicht geschadet.
For me, my business is going very good. Thank you, God. We have more business or less business. We say, thank you, God. This is not the problem.
Unser Artikel über die Sea Legend scheint Ali Aref offenbar nicht gefallen zu haben. Nach der Veröffentlichung hat er mich auf WhatsApp und Instagram blockiert. Wir haben ihm natürlich auch Fragen zu unserer neuen Recherche zur Sea Story per E-Mail geschickt und ihn mit den Vorwürfen konfrontiert. Wir haben keine Antwort bekommen. Das gilt übrigens auch für die ägyptischen Behörden. Damit ihr euch nicht wundert, so oder so ähnlich werde ich das noch öfter sagen. Das ist presserechtlich Pflicht. Was wir wissen, er hat nach den Untergängen der Sea Legend und der Sea Story immer noch 2 Tauchsafarischiffe übrig. Und mit denen bietet er auf seiner Website weiterhin jede Woche Reisen an. Es wirkt, als mache er einfach weiter, als sei das keine große Sache, dass ihm 2 Yachten innerhalb von 9 Monaten untergegangen sind und Menschen dabei gestorben sind. Verantwortung scheint er offenbar keine übernehmen zu wollen, auch keine finanzielle. Das wurde den Überlebenden von Arefs Mitarbeitern noch in Ägypten klar gesagt. Schadensersatz kriegt ihr nicht, Schmerzensgeld auch nicht. Ums Geld geht es Lisa, Matthias und Danilo aber ohnehin nicht, sagen sie. Sie wollen, dass die Ursachen für das Unglück aufgeklärt werden und die Verantwortlichen auch zur Verantwortung gezogen werden. Lisa erklärt uns den Grund, warum sie hier ist, so.
Weil ich finde, dass das eine Geschichte ist, die erzählt werden sollte. Also auch halt einfach für die, die da weniger Glück hatten als ich.
Sie findet, das sind sie all den Menschen schuldig, die nicht mehr sprechen können, weil sie nicht überlebt haben. So wie Danilos Freunde, Susanne, die Frau auf dem Foto im trockenen Whirlpool, und ihr Ehemann Alex. In der Unglücksnacht weiß Danilo noch nicht, dass seine Freunde tot sind, als er mit Matthias eingesperrt ist in Kabine 12. Inzwischen hat sich das Schiff noch weiter gedreht, insgesamt um 180 Grad. Es liegt jetzt quasi kopfüber im Wasser. Das Badfenster von Danilo und Matthias geht jetzt seitlich aufs Wasser raus. Und sie können beobachten, wie nach dem Rettungsboot nun auch die Rettungsinsel in der Dunkelheit verschwindet.
Dann war erstmal so ein paar Minuten Schweigen angesagt. Also wo Matthias und ich haben uns dann so angeguckt, so ja, scheiße, das war's jetzt.
Keiner von ihnen sagt etwas. Vielleicht rechnen sie es sich beide aus. Es sind nur noch Minuten, bis auch das Bad komplett geflutet ist und sie ertrinken. Danilo beginnt, sich von seinem Leben zu verabschieden.
Ich dachte mir, ja, ertrinken ist, glaube ich, noch nicht so, ist nicht der schlimmste Tod. Und weil ich ja so gern tauche und irgendwie mit dem Wasser so eine innige Verbindung habe, ist das jetzt wohl so. Also ich habe es irgendwie so angenommen, so hingenommen.
Matthias hat auch diesen Augenblick der absoluten Hoffnungslosigkeit. Aber dann meldet sich ein anderes Gefühl.
Das gibt's nicht. Ich gehe Eisklettern, ich mache so viel anderen Schmarrn. Das kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier in Ägypten beim Tauchen draufgehe.
Und in dem Moment spürt er etwas. Einen Luftzug. Danilo hat uns in einem unserer vielen Gespräche mal erzählt, er hatte ursprünglich gehofft, eine Kabine für sich allein zu kriegen. Bei dem Unglück war er dann natürlich heilfroh, Matthias an seiner Seite zu haben. Ich frage mich im Nachhinein sogar, ob Danilo und Matthias überlebt hätten, wenn Matthias kein Ingenieur wäre, wenn er Bankangestellter wäre, Bürokaufmann oder meinetwegen Journalist wie ich. In den Minuten nach dem Kentern sind die beiden sofort ins Bad geklettert. Und Matthias, der hat da gleich seinen Oberschenkel zwischen die Badezimmertür und den Türrahmen geklemmt, falls sie doch nochmal zurück in die Kabine wollen. Weil klar, wäre die Tür einmal zu gewesen, dann wäre die doch mit dem Wasserdruck nicht mehr aufgegangen. Ich glaube nicht, dass ich so geistesgegenwärtig gewesen wäre. Vermutlich hätte ich auch nicht kapiert, dass ein Luftzug meine Rettung ist.
Wie bei einer Klimaanlage, wo ich sage, da kommt aber so ein kleiner Luftzug raus. Und das habe ich dann gespürt und habe es dann eben auch irgendwann gehört. Dieses also wie wenn sich das Boot halt bewegt, dass immer so ein Luftschwall damit durchkommt.
Matthias checkt sofort, hier ist Durchzug. Also wie bei einem Haus, in dem man die Vorder- und die Hintertür offen lässt. Das ist ja einfache Physik im Endeffekt. Durchzug kann es nur geben, wenn es 2 Öffnungen gibt. Die eine Öffnung ist die kleine Luke im Bad, das wissen wir ja, an der Danilo und Matthias seit über einer Stunde hängen. Aber der Durchzug, der bedeutet ja, irgendwo in der Kabine muss plötzlich eine zweite Öffnung sein. Ist das Schiff auseinandergebrochen?
Na, hab ich halt Danilo gesagt, jetzt Danilo, du musst mir deine Hand geben. Ich will das jetzt mal abtauchen, ne?
Matthias holt Luft und taucht ins Dunkle der gefluteten Kabine. Mit der rechten Hand hält er sich an Danilos Hand fest. Mit der linken versucht er, Matratzen, Klamotten und Möbel aus dem Weg zu räumen. Zwischendurch taucht er immer wieder auf, in der Luftblase im Bad neben Danilo. Er schnappt neue Luft, versucht es erneut. Und dann findet er ein Loch in der Kabinenwand.
Ich war noch in dem Boot drin und habe aber rausblicken können und gedacht, geil, hier ist ein Weg raus. Hier ist ein Weg raus, wir kommen hier raus. Und habe dann Danilo geschrien, hier ist ein Weg raus.
Und Sekunden später taucht Danilo neben Matthias an der Wasseroberfläche auf.
Also da wusste ich, wir haben es geschafft, weil das Wasser hat 26, 27 Grad. Wir kühlen jetzt hier nicht. Und es war für mich, wir sind aus dem Boot raus. Und von mir, es kommt morgen, übermorgen, in 5 Tagen. Rettung ist egal, wir haben es geschafft.
Sie schwimmen im schwachen Mondlicht neben den Überresten der Sea Story. Das Schiff liegt Kiel oben im Wasser. Und viel mehr als der Kiel ist auch nicht mehr zu sehen. Das oberste Deck, also das mit der Kapitänsbrücke, ist vom Rest des Schiffs abgebrochen. Es ist aber irgendwie noch mit Kabeln oder sowas mit dem Wrack verbunden. Also jedenfalls schwimmt es neben dem Wrack wie eine Plattform. Danilo und Matthias setzen sich auf das abgebrochene Kapitänsdeck und warten. Darauf, dass jeden Moment Hilfe kommt.
Meine Einschätzung war relativ schnell so, okay, die anderen sind jetzt schon so lange unterwegs, die werden jetzt locker schon wieder auf dem Rückweg sein sogar. Also wird das jetzt, jede Minute kommt da jetzt bestimmt jemand.
Sie ahnen ja nicht, dass Lisa und die anderen in der Rettungsinsel immer noch auf dem offenen Meer treiben. Anders als Lisa haben Danilo und Matthias keine Angst zu verdursten. Um das Wrack herum schwimmt jede Menge Treibgut, darunter auch ein paar Cola- und Fanta-Flaschen. Und dann geht irgendwann die Sonne auf und die beiden starren einfach immer weiter aufs Wasser, stundenlang. Danilo guckt in die eine Richtung und Matthias in die andere. Und dann passiert endlich was.
Gegen 9.15 Uhr haben wir dann so ein Schiff am Horizont gesehen. Und wir dachten dann halt so, okay, jetzt ist es, das ist jetzt das Rettungsschiff. Naja, und dann wurde das Schiff immer größer und kam in unsere Richtung. Dann haben wir das irgendwann als Containerschiff identifiziert.
Eigentlich haben sie ja damit gerechnet, dass irgendwann ein Schiff der Marine auftaucht und sie rettet. Aber egal, dann eben ein Containerschiff. Es kommt immer näher. Die beiden winken mit einer gelben Fanta-Flasche. Sie glauben, jetzt sind sie gerettet. Dieses Containerschiff, das wird sie noch länger beschäftigen. Und auch uns in dieser Recherche. Aber für Danilo und Matthias kommt jetzt erstmal Hilfe aus der Luft. Ein Militärhelikopter fliegt von der Küste auf die beiden zu, mit offenen Türen an den Seiten.
Und der Typ, der da draußen stand, hat einfach nur so eine coole Geste gemacht. Also wirklich wie im Actionfilm. Es war wirklich, also es war die ganze Zeit ja schon wie so ein Film. Und der Helikopter hat ihm dann noch echt die Krone aufgesetzt, weil der ist dann halt noch einmal drumherum gekreist um die ganze Szenerie und hat dann sehr nah bei uns in der Luft angehalten.
Dieser Helikopter steht 20, 30 Meter über den beiden in der Luft. Und dann seilt sich plötzlich ein Rettungsschwimmer ab. Und der winkt dann Matthias zu sich ran.
Da bin ich zu dem hingeschwommen. Und es ist jetzt nicht so wie, sag ich mal, wie ich es vom Bergsteigen kenne, von den Bergrettungen, wo man so einen Gurt angelegt bekommt, man wird von dem Gurt hochgezogen. Sondern es war eigentlich so ein Ring, den man so ein bisschen zuziehen kann. Und dann wurde man halt hochgezogen. Also es war dann schon sehr luftig und ich hatte schon Angst, dass ich da raus flutsch.
Matthias ist die Seiltechnik nicht so geheuer. Danilo dagegen findet diesen Moment cool und wird dann auch ohne Probleme hochgezogen. Im Helikopter stehen ein halbes Dutzend Typen in Flecktarn und jubeln.
Das waren so ein paar richtige Charaktere einfach. Also so gestandene Military Boys. Und wir haben gleich Kippen angeboten bekommen. Wir wurden halt irgendwie so beruhigt und so, hey, jetzt ist alles gut, jetzt seid ihr in unseren Händen und macht euch keine Sorgen. Und haben sich auch so ein bisschen dafür gefeiert, dass die uns gefunden haben und haben sich gegenseitig auf die Schulter geklopft.
Im Helikopter ist es unheimlich laut. Die Soldaten können kaum Englisch, aber so ein bisschen verständigen können sie sich irgendwie schon. Sie fragen dann Danilo und Matthias, wo denn die anderen sind. Die finden das beide natürlich etwas schräg, weil Danilo und Matthias, die glauben ja immer noch, die anderen sind längst an Land und trinken Cocktails mit Schirmchen oder sowas. Aber dann denken sie sich halt, okay, die Soldaten haben halt keine Ahnung. Die Soldaten deuten auf das Wrack, das unter ihnen in den Wellen treibt. Sie wollen noch was wissen.
Ob wir denken, dass da noch jemand ist?
Was habt ihr gesagt?
Wir haben so gemeint, so, nee, also scheint nicht so zu sein.
Also wir waren ja immer höchstens 50 Meter weg vom Boot. Und wenn da irgendjemand rausgekommen wäre, hätten wir es gesehen. Und dementsprechend war für mich dann auch klar, wo es dann hieß, es fehlen Leute. Dann habe ich mir gedacht, die sind tot.
Die Soldaten machen dann noch ein Selfie mit Daniel und Matthias an der offenen Hubschraubertür. Dann dreht der Pilot ab. Er fliegt Vollspeed Richtung Küste. Nur Matthias und Danilo, die irren sich. Im Wrack, da ist noch wer. Die ersten drei Folgen dieses Podcasts hört ihr wöchentlich auf dem Kanal Stern Investigativ. Alle 7 Folgen könnt ihr ab sofort auf Stern Plus und RTL Plus durchhören. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Übrigens, ein Stern Plus Abo lohnt sich. Nicht nur für diesen Podcast, denn bei uns erscheinen regelmäßig neue spannende Podcast-Serien, wie zuletzt der Crime-Podcast Luchterhand. Wenn ihr mit uns direkt in Kontakt treten wollt oder Fragen zum Podcast habt, dann kommt doch auf die Plattform Campfire FM. Da könnt ihr mit Marc und mir chatten und euch auch mit anderen austauschen, die den Podcast hören. Und unser ganzes Zusatzmaterial, das gibt's dann natürlich auch. Der Untergang der Sea Story ist eine Produktion von Stern Plus und RTL Plus. Danke an das Podcast-Team, besonders an Redaktion und Sounddesign, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Konzipiert, geschrieben, gehostet und produziert von Marisa Gierlinger, Isa von Heil, Marc Neller und mir, Tina Kaiser. Postproduktion RTL Plus. Die Titelmusik kommt von Joscha Grunewald. Ein besonderer Dank geht an meine Kollegin Michelle Janicek für ihre Recherchen in Ägypten und Deutschland.